Der HR1 Podcast. HR1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12. Jetzt mit Marco Schreil.
Guten Morgen. Zu Besuch bei uns ist heute ein Mann, der einer der wichtigsten Autoren der Gegenwart ist, der Romane schreibt, der aber auch ganz reale Dinge auf- und beschreibt. Sein aktuelles Buch beschäftigt sich mit dem Reisen. Das ist ein schönes Sommerferienthema. Matthias Politiki ist da. Herzlich willkommen.
Ja, guten Morgen.
Ich mache mal diesen typischen Frontdesk-Hotel-Spruch. Hatten Sie eine angenehme Anreise?
Ausnahmsweise ja.
Wieso ausnahmsweise?
Na, die Deutsche Bahn ist ja für manche Späße neuerdings gut und diesmal war sie aber völlig ernsthaft pünktlich in Frankfurt.
Und war gut klimatisiert?
Alles bestens.
Ja. Haben Sie ein Bier bekommen?
Wieso schaue ich morgens so aus?
Einen Kaffee bekommen?
Nein, ich arbeite normalerweise. Ich arbeite übrigens gerne. Also viele meiner Texte sind in Zügen oder in Flugzeugen entstanden. Ich finde das unheimlich anregend, weil es passiert ja was gleichzeitig. Also man ist nicht alleine. Das ist ja immer die große Gefahr beim Schreiben. Das, was so vom Klischee positiv besetzt ist, also die große Ruhe und konzentrierte Stille, das hasse ich.
Dieser Spruch, hatten Sie eine angenehme Anreise, der passiert Ihnen doch aber auch, oder, im Hotel?
Ja, klar.
Was denken Sie da? Denken Sie dasselbe wie ich, dass ich immer denke, wenn ich euch jetzt sagen würde, wie schrecklich es war, dann hättet ihr keinen Spaß?
Ich erzähle manchmal die Wahrheit, wenn es besonders schrecklich war.
Dann müssen Sie zuhören. Das
Entree. Ja, klar.
Ich traue mich das immer nicht.
Ja, dann auf. Das ist sowieso die große Gefahr des Reisenden, dass wir in dem Moment, wenn wir von zu Hause aufbrechen, gschammig werden, wie man in Bayern sagt. Dass wir uns also eher versuchen anzupassen und nichts verkehrt machen wollen und keine Grenzen überschreiten wollen, selbst da, wo sie gar nicht sind. Und das beginnt eben erstaunlicherweise natürlich auch schon innerhalb Deutschlands.
Dann haben wir schon mal was gelernt. Das Reisen, ein Thema heute, das ich mit Matthias Politiki bespreche, der ein Buch geschrieben hat mit dem schönen Titel Schrecklich schön und weit und wild, warum wir reisen und was wir dabei denken. Ich bin sehr gespannt. Das nehmen wir nachher auseinander.
HR1. Genau meins.
Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erleben, sagt man ja immer so schön. Matthias Politiki hat schon einiges erlebt. Es sind knapp 100 Länder, die Sie bereist haben. Ne?
Mhm.
Warum tun Sie es? Warum gehen Sie auf Reisen?
Also zunächst mal, ich bin kein Länderabhaker. Ich finde es auch gar nicht so viel, wenn ich mit meinen Kumpeln rede. Da sind manche deutlich weiter rumgekommen. Die schiere Anzahl sagt eigentlich noch nichts über die Intensität des Reisens. Aber warum ich mir das antue, ehrlich gesagt andersrum. Ich empfinde es als Luxus, so eigentlich schon erzogen worden zu sein von meinen Eltern. Und auch dann während der schwierigen Phase der Pubertät wenigstens in dem Punkt ermuntert worden zu sein, da weiterzumachen. Also das ist ein Glück, von dem man oft mit vielen Blessuren auch heimkommt, aber auf der Langstrecke kann man nur profitieren durch Reisen.
Ist dieses Glück vergänglich oder können Sie es irgendwo speichern?
Das Gefühl des Glücks lässt sich vielleicht nicht unbedingt eins zu eins speichern, wenngleich ein schönes Gefühl bleibt. Man muss die Augen schließen und ist an vielen Orten dann gleichzeitig da. Aber was sich vor allen Dingen speichert und das ganz ohne, dass man eigentlich selber den Eingabeknopf dabei betätigen muss, sind die Erfahrungen und manchmal auch Erkenntnisse, die man unterwegs gewonnen hat.
Mhm. Und was lernen Sie denn? Was lernen Sie beim Reisen?
Zum Beispiel, dass ich mit meiner westlichen Arroganz kaum vorankomme im Rest der Welt. Das ist eine ganz kleine Community, die sich auf dieses Prozedere verständigt hat. Und dass ich gut daran tue, die anderen nicht zu belehren in der ganz anders gearteten Strukturierung ihres Alltags, entsprechend auch ihrer Werte, Einstellungen und ihres Verhaltens. Da lernt man übrigens nicht zuletzt auch, dass man doch froh ist, bei den Werten, mit denen wir uns eben hier verständigen, weiterleben zu dürfen nach einer gewissen Weile.
Ich habe ja eingangs gesagt, wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erleben. Ist es wirklich so? Ist es gar nicht zwangsläufig, dass wenn man seine Koffer packt und losfährt, man zwangsläufig was erlebt?
Ist Einstellungssache, klar, man erlebt zwangsläufig was, nur ab wann wird es dann so erlebenswert, dass man es auch erzählen würde zu Hause am Tresen. Und da ist natürlich das Anekdotische ist schon im Vorteil. Also die ganz großen Pleiten sind dann eigentlich die besten Erlebnisse. Gar nicht mal, dass man das Taj Mahal gefunden hat und drin war und dass es so schön ist, wie es auf der Postkarte aussieht oder heutzutage im Internet. Das ist kaum berichtenswert.
Sondern? Jetzt bin ich sehr gespannt, was Sie da erlebt haben am Taj Mahal.
Ja, ich habe da zum Beispiel erlebt, dass es so voll war, dass ich beschlossen habe, auf die andere Seite des Flusses zu gehen, auf den Müllberg. Der ist in den Außenbezirken von Agra, also wir sind hier in Indien. Mhm. Und bis zum Taj Mahal ist alles bestens organisiert und wie gesagt, überfüllt bedeutet 35.000 am Durchschnittstag, aber bis zu 80.000 an Spitzentagen. Das ist schon arg voll und da ist die Aura eines Ortes wirklich kaum mehr zu spüren. Aber von der anderen Seite entfernt, erstmal den Müllberg zu finden, dann aufzuschauen.
Aber den riecht man doch, oder?
Nein. In denen nicht, den in Kalkutta ja, aber der in Accra ist sehr viel besser organisiert. Und ja, Sie merken schon, ich habe da ein gewisses Faible für. Denn die Leute zum Beispiel begrüßen einen sehr herzlich, begleiten einen. Und wenn man dann da oben steht, ja, man steht gewissermaßen am entgegengesetztesten Ort der Welt und schaut auf das schönste Gebäude, das man sich vorstellen kann, was dann auf der gegenüberliegenden Flussseite, das ist so dunstig oft über dem Fluss, wie so eine Fata Morgana mit den Kuppeln steht und man selber steht im Müll und mit Leuten, mit denen man sich kaum verständigen kann. Und dann wird man von einem innigen Schweigen so ergriffen, dass man irgendwie das als Gemeinschaftserlebnis empfindet, sich zunickt irgendwann und sagt, genau, das war's, deswegen bin ich hierher gekommen. Es klingt ein bisschen absurd vielleicht für Sie, aber ja, im Rückblick muss ich sagen, das war die Geschichte des Taj Mahal für mich.
Die Erinnerung an Indien. Matthias Politiki ist Schriftsteller und er ist zu Gast im HR1 Talk.
HR1.
Der Talk mit Marco Schreil und mit Matthias Politiki, der ein Buch übers Reisen geschrieben hat. Herr Politiki, Ihre Musikwünsche, die sind ja vorher schon zu uns gekommen und Sie wünschen sich an dieser Stelle als erstes Morcheeba, Part of the Process. Das ist schon sehr exotisch, oder?
Das ist Trip-Hop im Falle von Morcheeba. Trip-Hop.
Das müssen wir bitte beibringen.
Naja, das sind eigentlich zwei alte Bluesmusiker mit einer jungen Sängerin, einer jungen schwarzen Sängerin, die Hip-Hop-Elemente integrieren in ihre Musik, aber was Neues draus machen. Und das habe ich nicht erfunden. Das heißt tatsächlich Trip-Hop.
Wo sind Ihnen Morcheeba vor die Füße gefallen?
Tatsächlich in einer Münchner Bar, die es leider nicht mehr gibt, die Schwabinger 7. Die war legendär. Eine dröhnende Hutschachtel noch nachts um 2 an der Ockhamstraße. Und da hatten wir Dreharbeiten für einen ARD-Sender zu einem Roman von mir, der heißt Ein Mann von 40 Jahren. Das war im Jahr 2000. Und bevor wir anfingen, lief Musik. Und ich war begeistert von der Musik.
Es war das machen genau die, dass die Leute so locker
dieses, werden. Das hat die Barkeeperin gemacht. Und okay. Dann habe ich die gefragt, was ist denn das? Und dann hat die freche Antwort gegeben, das ist genau der Soundtrack zu deinem Roman. Mhm. Und naja, nichts leichter als dann anschließend sofort sich die CD zu besorgen und in Begeisterung auszubrechen. Aber bis heute, ich halte das nach wie vor für eine der zauberhaftesten Formationen. Die haben sich vorübergehend getrennt und sind wieder zusammengekommen. Londoner Band.
Ja. Trip-Hop.
Trip-Hop.
Hören wir jetzt. Morcheeba, Part of the Process für Matthias Politiki. Der Talk ist hier mit Matthias Politiki, Autor des Buches Schrecklich schön und weit und wild, warum wir reisen und was wir dabei denken. Wir haben das schon auseinandergenommen, können später noch ein bisschen intensiver drüber sprechen. Jetzt müssen wir was über Sie erfahren. Mhm. Sie sind 62 Jahre, Jahrgang 55, in Karlsruhe geboren. In was für Verhältnissen sind Sie denn groß geworden?
Behütet.
Eher von Muttern oder von Vater?
Ich glaube von beiden. Mein Vater hat dann eher sich ums Fußballspielen gekümmert vor der Garagentür und meine Mutter hat in ihrer Ängstlichkeit vieles verhindert, was vielleicht spannend gewesen wäre. Aber ich darf mich nicht beschweren. Also ich bin dann übrigens sehr bald umgezogen worden nach München. Ich bin eigentlich in München groß geworden.
Mhm. Der Vater Diplom, Ingenieur, die Mutter Hausfrau. Und dann kommt ein Schriftsteller raus. Da muss es doch irgend so einen Moment am Tisch gegeben haben, wo jemand gesagt hat, Junge, jetzt lernst du bitte was Richtiges.
Den gab es von Anfang an. Meine beiden Eltern sind Naturwissenschaftler. Mein Vater war ja damals in der Forschung bei Siemens, immer im Wettlauf mit Japan, immer verloren. Das hat mich auch geprägt. Und ich war ganz schlecht eigentlich in den Naturwissenschaften, aus denen er kam. Er war Metallkundler, hat er mir mal gesagt, also zwischen Physik und Chemie. Also diese beiden Studien sozusagen irgendwie kombiniert. Sie sehen, ich weiß es bis heute nicht genau. Und es war trotzdem eine ganz andere Welt, in der ich groß geworden bin. Natürlich auch auf dem naturwissenschaftlichen Gymnasium mit den entsprechenden Leistungskursen. Und da habe ich jeden zweiten Abend bei meinem Vater auf der Bude gehockt und dann haben wir uns unterhalten über die Phänomene, die ich von alleine mir schwer tat zu begreifen. Aber so habe ich dann eigentlich eine naturwissenschaftliche Ausbildung gekriegt.
War das Geld zu Hause übrig, um reisen zu gehen?
Es wurde gespart auf die Reisen, auf die Urlaube. Das war da zweifelsohne der Höhepunkt des Jahres. Das hat man schon in den Wochen davor gemerkt, wenn eben die Nervosität anbrach und dieses und jenes noch zu besorgen war oder nochmal alle Wäsche vorher durchgewaschen werden musste. Also meine Mutter war da auch sehr leidenschaftlich im Zetern. Aber das war für mich schon als kleines Kind natürlich mit aufregend. Und dafür haben meine Eltern eigentlich bis zum Tod meines Vaters und darüber hinaus meine Mutter dann das meiste Geld ausgegeben. Die haben eher bescheiden gelebt, sind eigentlich nie essen gegangen, außer mal mit mir und meinem Freund, um uns das beizubringen, wie das geht. Da wurde nicht so Wert drauf gelegt. Aber übrigens auch, als ich dann anfing, selber zu reisen, gab es immer einen Huni dazu.
Um ihnen zu zeigen, wie Essen auswärts geht.
Wie man in nobleren Lokalen sich zu benehmen hat, wie das funktioniert.
Und das wurde so angesagt. Wir gehen heute aus und jetzt, ihr hört mal zu, Jungs, wie man das so anstellt. Besteck von außen nach innen, Glas rechts.
Naja, genauso wie man auch ein Theaterabo hatte, ein Konzertabo, ein Opernabo, so hat das eine Zeit lang auch dazu gehört. Die haben dann übrigens ihre Reisen da, glaube ich, nachvollzogen. Die sind dann mal indisch essen gegangen, mal chinesisch, mal und so weiter.
Mhm. Und wer hat Ihnen wann Nietzsche in die Hand gedrückt?
Mein Vater. Der hat natürlich widerstrebend gemerkt, dass ich in eine andere Richtung gehe. Und als er aufgegeben hatte,
hat er gesagt, so jetzt will ich es ihm noch verderben, jetzt gebe ich ihm den Nietzsche. Weil man muss sagen, Sie haben deutsche Literatur, Philosophie, Theater und Kommunikationswissenschaften studiert und haben über Nietzsche promoviert sogar.
Ja, aber Nietzsche mochte er wohl auch, denn er gab mir den Zarathustra, seinen Zarathustra schenkte er mir und da war ein Drittel des Textes unterstrichen. Und ich habe den gelesen und habe gewissermaßen die anderen zwei Drittel unterstrichen.
Hatte er das unterstrichen, was er verstanden hat oder was er nicht verstanden hat?
Wir haben komischerweise jetzt nicht über einzelne Stellen diskutiert. Wir waren uns irgendwie aber einig, das ist was.
Haben Sie ihn denn kapiert, diesen Nietzsche?
Auf so eine altkluge Weise, glaube ich, habe ich was kapiert. Ich habe dann allerdings versucht, Jenseits von Gut und Böse zu lesen als nächstes und war nach zwei, drei Seiten draußen. Und dann kam schon der nächste altkluge Beschluss. Da habe ich mir nämlich gesagt, okay, da wartest du jetzt mal 10 Jahre. Darüber könnte man doch vielleicht promovieren. Und so war es dann auch. Ich habe das dann zur Seite gelegt und habe erstmal von der Pike auf gelesen, also auch in der Philosophie, eben von Platon angefangen. Und dann, als ich Nietzsche das zweite Mal in die Hände bekam, war es wirklich ein Rausch und ist bis heute spürbar geblieben. Also es ist einer meiner großen Leseerlebnisse.
Matthias Politiki ist zu Gast im HR1 Talk.
HR1. Genau meins.
Der Talk in HR1 mit dem Autor Matthias Politiki. Wir sind an der Stelle, wo wir Sie überraschen. Nicht mit etwas, sondern mit jemandem überraschen wir Sie. Und zwar am Telefon. Guten Tag in die Telefonleitung.
Ja, schönen guten Tag. Hallo, servus Matthias. Ich würde mich freuen, wenn wir uns demnächst mal wieder zu Bratkartoffeln und Frikadellen treffen.
Schön, dann komme ich mit.
Und dann ausgiebig klönen können, ja?
Ja, servus Achill.
Schön, dann haben Sie sich direkt erkannt. Haben Sie Achill Moser, Fotojournalist, der am Telefon ist, jetzt an den Bratkartoffeln erkannt oder an der Stimme?
An der Stimme. Ich meine, wir haben ja auch schon einiges zusammen unternommen und das wäre ja noch schöner.
Herzlich willkommen im HR1 Talk, Herr Moser. Sie sind Nachbarn in Hamburg, richtig?
Ja, also uns trennen, glaube ich, nur 10 Minuten mit dem Fahrrad hier in Hamburg-Eppendorf-Eimsbüttel. Und insofern sind wir da ganz nah beieinander. Und ich glaube, nicht nur streckenmäßig, sondern auch reise- und kopfmäßig zuweilen. Mhm. Wir haben ja Reisen auch zusammen gemacht. Was heißt Reisen? Also vor 3 Jahren waren wir ja unterwegs zur Deutschlandwanderung. Also 25 Jahre nach dem Mauerfall wanderten wir entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze.
Und zwar nicht gemeinsam. Da hat einer an der einen Stelle angefangen und der andere an der anderen. Und Sie haben sich getroffen, ne?
Matthias ist ja ehemaliger Münchner, lebt ja jetzt lange Zeit in Hamburg.
Was heißt ehemaliger?
Ja, klar, bist Münchner gut, aber natürlich zugewachsener Hamburger. Und insofern haben wir uns dann so eine Idee ausgeklüngelt. Matthias ist von Süddeutschland aus gestartet und ist Richtung Norden gelaufen. Und ich als Hamburger Flachländer bin in Travemünde gestartet und Richtung Süden gelaufen. Und im Harz haben wir uns getroffen, sind dann den Brocken hinauf gewandert. Und ja, das hat schon verbunden, weil das Wetter vor allem auch nicht so mitspielte. Dann dicke Wolken, Regenschauer und das schweißt ja oftmals mehr zusammen als blauer Himmel.
Herr Moser, gab es bei Ihnen in der Freundschaft denn schon mal dicke Wolken?
Nein, wüsste ich nicht. Matthias, sage ich einfach mal so offen, ist wirklich ein sehr, sehr humorvoller Mensch, unglaublich verlässlich. Sprühender Geist. Ich liebe ja auch seine Texte, vor allen Dingen seine Gedichte. Auch bei unseren Veranstaltungen, wenn wir so Multivisionsshows machen, liest er immer Gedichte davor, die ich oft liebe. Also ist ganz fantastisch. Insofern kann ich mich nicht an graue Wolken zwischen uns beiden erinnern.
Herr Politiki, gucken Sie sich gegenseitig was voneinander ab?
Ich glaube schon, wir lernen voneinander. Das ist ja das Tolle. Wir reisen beide gerne und wir schreiben auf unterschiedliche Weise über unsere Reisen oder auch sonst. Und tatsächlich habe ich mir, also ich weiß nicht, unterbrich mich, Achille, aber ich habe mir auch von dir manches abgeguckt, gerade auch, wenn wir gemeinsam auftreten. Und vielleicht hast du auch von mir das eine oder andere. Das ist ja auch das Schöne an so einer Freundschaft, so ein Geben und Nehmen, das eben über das gemeinsame Bier trinken und Bratkartoffeln essen hinausgeht.
Was denn zum Beispiel? Was haben Sie sich von Achille Moser abgeguckt?
Also der ist eigentlich viel lässiger im Auftreten, finde ich, vor großem Publikum, während ich immer die Uhr im Auge habe und auch schon weiß, wir haben ja dann oft zwei Veranstaltungen an einem Abend. Oh Gott, jetzt überziehen wir wieder und dann stehen da draußen 200 Leute. Das macht mich richtig nervös. Und
also das kann er super.
Und Herzlichkeit, der wickelt sie alle um den Finger und danach geht er raus und wickelt die da draußen, die da schon mit so einem Hals stehen, die wickelt er auch noch um den Finger.
Herr Moser, ich muss hier die Uhr im Auge behalten, aber sagen Sie mir bitte, mal noch, was Sie sich von Matthias Politiki abgucken.
Naja, das ist ganz eindeutig, wie Matthias eben halt auch schon angesprochen hat. Ich bin mehr der Bauchmensch und was ich an Matthias unglaublich schätze, das ist eben halt seine Akribie bei der Arbeit, sein Blick auf die Dinge. Nach 40 Jahren Reisen, ja, geht bei mir so das ein oder andere verloren. Es wiederholt sich, während Matthias zum Beispiel, er war ja gerade in Indien auch und was er da erlebte und er ist ja nicht nur bei den schönen Dingen.
Nee, das haben wir schon erfahren. Er war auf dem Müllberg.
Müllberge. Und dann denke ich auch mal, oh Gott, um Wahnsinn, das kannst du dem Publikum gar nicht zumuten. Aber doch, er hat recht und da legt auch großen Wert drauf und das ist auch klasse und das berührt das Publikum und das sind so die Dinge, auch das Unterwegssein mal von einer anderen Seite zu betrachten, auch beim Schreiben, auch bei meiner kontinuierlichen Arbeit jetzt auch fürs nächste Buch und so, das hat auch mich geprägt und das habe ich so in meinen inneren Rucksack mitgenommen.
Das sagt Achille Moser, ein Freund von Matthias Politiki. Danke, herzliche Grüße nach Hamburg. Eins möchte ich zum Schluss noch wissen, wann gibt es die nächsten Bratkartoffeln?
Ja, ich hoffe in den nächsten Wochen, wenn Matthias ein bisschen mehr Luft hat, dann werden wir uns sicherlich hier gemeinsam zusammensetzen.
Auf jeden Fall.
Herr Moser, danke schön. Grüße nach Hamburg. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
So, damit haben wir zwei jetzt Halbzeit in unserer Reise hier heute Vormittag im HR1 Talk. Eine Stunde haben wir noch und wenn Sie am Radio die erste verpasst haben, den Talk gibt's als Podcast. hr1.de.
Der HR1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12.
Und mit dem Schriftsteller Matthias Politiki, der hat ein Buch übers Reisen geschrieben. Knapp 100 Länder haben Sie gesehen, das haben wir vorhin schon besprochen. Gibt es eigentlich ein Ende der Welt?
Also World's End auf Englisch gibt es in der Tat öfters, als man glauben sollte. Zum Beispiel mitten auf Ceylon, da ist mittendrin eine Schlucht umnebelt wie sonst was. Man sieht fast gar nichts, wenn man einen schlechten Tag erwischt und den hatte ich. Und da liegt zum Beispiel eins dieser World's End. Es gibt aber mehrere.
Welches müssen Sie dringend noch sehen?
Also ich glaube, ich muss an die beiden Pole. Das habe ich mir schon lange vorgenommen, aber so wie es immer ist mit Sehnsuchtsorten und man denkt, man hat ja alle Zeit der Welt und plötzlich ist schon das halbe oder dreiviertel Leben um. Und außerdem bei den Polen, Arktis und Antarktis, habe ich einfach kein Geld gehabt, um mir das leisten zu können in der gediegenen Kreuzfahrtklasse, in der man sich das so vorstellt.
Ich wollte gerade sagen, ich könnte Ihnen den Schal borgen.
Ja, den Schal und die Handschuhe habe ich schon, danke. Aber das Ticket, da dachte ich, außerdem ist es vielleicht auch die angemessenere Form, dann zu reisen, wenn man dann ein bisschen ein gesetzteres Alter hat. Wobei ich tatsächlich ja das Glück auch hatte und schon mal auf Kreuzfahrt war. Und insofern ist das, finde ich, gar nicht so unbedingt nur altersabhängig. Aber in meinem Fall, was die Arktis und Arktis angeht.
Matthias Politiki, der ein Buch geschrieben hat übers Reisen, warum wir reisen und was wir dabei denken. 3 Bücher hat er mitgebracht, handsigniert. Die können Sie jetzt gewinnen. Achtung, wenn Sie mir sagen können, mit wem hat sich Matthias Politiki in seiner Promotion gleich nochmal beschäftigt. Wer war der Typ gleich? Sagen Sie es uns am Telefon unter 0800 155 4x1 oder schreiben Sie es auf www.hr1.de.
HR1. Genau meins.
HR1, der Talk, und wir haben Matthias Politiki eingeladen, Schriftsteller. Der Fragebogen. Wir machen jetzt was Gemeinsames Akustisches. Ich gebe Ihnen Halbsätze vor und Sie machen sie bitte zu Ende. Okay? Oh. Mein liebstes Privileg als Schriftsteller ist?
Dass ich keine Fotos machen muss, sondern Notizen.
Können Sie nicht fotografieren?
Ich finde es einschränkend, wenn man unterwegs ist. Ich mache es eigentlich ab und zu mal ganz gerne, aber ich sehe, dass ich den Blick sofort verenge. Und das ist einfach nicht mein Ding. Das überlasse ich lieber anderen.
Wenn ich in den Spiegel schaue, dann sehe ich?
Jeden Tag dasselbe Gesicht, immer noch, aber es kommt jetzt kein Freudenschrei oder aber auch kein Stöhnen, sondern damit habe ich mich arrangiert und ist gut so.
Ich hasse es, wenn
ein Bier zu warm serviert wird. Dann trinke ich lieber gar nichts.
Von meinen Eltern habe ich gelernt, dass?
Dass Reisen zum Leben gehört.
Mein liebster Ort ist?
München.
Da sind Sie groß geworden.
Mhm.
Und da gibt es noch so Ecken, wo Sie immer mal wieder hin müssen? Oder warum schießt das sofort aus Ihnen raus?
Das habe ich eigentlich erst gemerkt, seitdem ich in Hamburg wohne, dass ich Münchner bin. Das ist etwas, was man dann in sich trägt als Ort. Ich werde auch bis heute in Hamburg als Münchner Schriftsteller anmoderiert übrigens, obwohl ich ja seit 20 Jahren dort wohne. Das sagt ja auch viel aus über Hamburg in dem Fall. München ist ein Ort, an den ich immer gerne zurückkomme, wo ich mich sofort wieder heimisch fühle. Ja.
Eine Kreuzfahrt ist?
Sehr viel aufregender, als man glauben würde.
Sie haben das ein halbes Jahr gemacht.
Ja.
Ich würde sterben vor Langeweile.
Nein, das würden Sie mit Sicherheit nicht. Wir sind ja jeden Tag woanders. Man kann sich eine Vespa mieten und einfach über Inseln brettern.
Und dann haben Sie in diesem halben Jahr, wo Sie auf demselben Schiff unterwegs waren, doch bestimmt gesehen, ach, der hat ihr ja auf der letzten Reise schöne Augen gemacht und jetzt macht er ihr schöne Augen und so. Das ist doch Sodom und Gomorra auf so einem Boot, oder?
Auf dem ich war, nicht. Das ist MS Europa, das ist ein älteres Publikum. Aber eine Reise auf einem Kreuzfahrtschiff ist auf jeden Fall eine Reise nach Deutschland. Diese Reisenden sind ja, okay. Das ist ein kleines Schiff, ja, 300 Gäste, ein halbes Jahr, ein Teil davon jedenfalls. Und jeden Tag wieder, was da passiert zwischen den Menschen und wer sich über was beschwert oder mokiert. Auch das sind eben die Erkenntnisse, die man in so einem halben Jahr gewinnt.
Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr?
Das ist die Antwort bereits gewesen.
Okay. Das Dumme an der Demokratie ist?
Oh, das ist... Das Dumme an der Demokratie ist, wie man zum Beispiel am Brexit sieht, dass es auch manchmal verflucht falsch ausgehen kann. Übrigens noch schlimmer, in Indien habe ich das eigentlich gelernt. Dort wird unter dem Vorwand, wir sind die größte Demokratie der Welt, jeder darf wohnen, wo er will, jeder darf arbeiten, wo er will, systematisch werden dort die Ethnien am Rande ausgerottet, verdrängt. Ich sage das übrigens ungern, denn ich bin selbstverständlich so erzogen und auch bis heute glühend bekennender Demokrat, aber wir müssen die Schattenseiten auch dieses Systems zur Kenntnis nehmen.
Frühaufsteher oder Langschläfer?
Früher Langschläfer. Ich habe am besten auch nachts geschrieben und auch natürlich war nachts die Party, auf die man gerne gehen wollte. Aber meine Frau hat mich zum Frühaufsteher oder zumindest gesittet morgens aufstehen umerzogen und eigentlich genieße ich das auch inzwischen.
Taxi oder Straßenbahn?
Straßenbahn und am liebsten sogar ganz zu Fuß.
Handy oder Festnetz?
Höchstens Festnetz.
Wie?
Am liebsten nichts.
Gar nichts?
Naja, zu
Hause. Soll man Ihnen Brieftauben schicken?
Persönlich vorbeikommen. Nein, Handy habe ich ja bis jetzt noch gar keins und will ich auch keins, weil ich übrigens auch gemerkt habe, dass ich die Leute, die ich auf dem Handy anrufe, immer im falschen Moment erwische. Also es scheint ein Gesetz zu sein, dass die immer gerade was Besseres zu tun haben oder im Zug sitzen oder sonst wo, wo es Telefonieren schwierig ist.
Ich würde gern mal einen Abend verbringen mit
Reinhold Messner.
Weil?
Weil der hat schon sich vielfach über Grenzen bewegt, das ich nur bewundern kann. Ich habe ihn übrigens auf der MS Europa als Gast erlebt und es war alles interessant, was er gesagt hat.
Zu Hause Hausschlappen oder Schuhe anlassen?
Schuhe anlassen. Auch zu Hause ist ein Ort, an dem man vor sich selbst und vor seiner Frau vielleicht auch ästhetisch ins Rennen geht. Und die Hausschlappe ist jetzt nicht irgendwie ein ganz idealer Begleiter bei dem Rennen.
Matthias Politike ist da im HR1 Talk.
Der HR1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12.
Matthias Politike ist zu Gast heute. Das aktuelle Buch ist ein Reisebuch und Sie haben, das haben Sie vorhin schon mal angesprochen, vor 5 Jahren ein Laufbuch rausgebracht.
Vor 2 Jahren.
42,195, warum wir Marathon laufen und was wir dabei denken. Warum machen wir das? Also warum begeben wir uns auf eine Reise von 42 Kilometern, wo wir wissen, dass sie so schmerzhaft sein wird wie kaum was anderes?
Also die kürzestmögliche Antwort, glaube ich, ist, Marathon ist nicht lustig. Deswegen machen wir es.
Nee.
Genau.
Und deswegen mache ich es nicht.
Ich glaube, viele von uns haben die Eventgesellschaft satt. Dieses ständig gute Laune und überall Vergnügen und hier noch Fun und da noch was futtern. Marathon ist ein langer Weg. Da steht nicht das Vergnügen am Ende, sondern Glück oder Unglück. Mhm. Da sind die Karten ganz anders gemischt. Wer Marathon startet, weiß nicht, ob er ankommt. Aber wenn er ankommt, weiß er, dass er wirklich über seine Grenze gegangen ist in der Regel. Jedenfalls bei den normalen Läufern und kann auch entsprechend feiern. Und zwar gar nicht so vergnügt, sondern oft sehr still.
Was geht Ihnen bei so einem Marathon durch den Kopf?
Sagen wir so, der Untertitel ist auch so zu verstehen, was wir überhaupt beim Laufen denken. Ich glaube, dass durch den Impuls, den rein körperlichen Impuls der Schritte, das Denken ganz anders durcheinander wirbelt, als wenn wir am Schreibtisch sitzen oder am Biertresen miteinander reden. Das ist auch gut. Aber ich habe es an mir selber entdeckt, wenn ich auch von kürzeren Einheiten nach Hause komme, habe ich oft Ideen, auch an Büchern weiterzukommen, wo ich vorher stecken geblieben war. Das heißt, ganz egal, was wir nun im Einzelnen denken, wir denken anders. Ja, es pustet durch, setzt die Mosaiksteinchen der Gedanken, die wir schon die ganze Zeit so bewegt haben, aber in eine neue Formation und plötzlich ist eine Lösung in Sicht. Das, finde ich, ist eine der großen Bereicherungen.
Wie viele Marathons haben Sie schon auf Ihrer Marathonkarte?
Nicht viel, 10.
Und waren die alle schön?
Nein, es waren Schmerzensläufe dabei, aber auch die möchte ich nicht missen. Ich bin einmal für die Städtepartnerschaft zwischen Hamburg und Osaka gerannt mit einem japanischen Läufer, der aus Osaka geschickt war und wir liefen also in den Osaka-Hemden und es war auch klar, dass der NDR im Ziel steht und uns filmen wird. Ich musste ankommen und umgekehrt übrigens war es dann in Osaka ähnlich. Das war einfach wegen der Städtefreundschaft, die wir auch mal auf sportlicher Ebene feiern wollten und ausgerechnet in dem Rennen hat ein Muskel dicht gemacht und das ist schmerzhaft.
Also doch.
Ja, ich war übertrainiert. Ich war nämlich oft krank in der Trainingsperiode und habe das immer wieder rausgelaufen, die fehlenden Kilometer, indem ich die Einheiten verlängert habe. Und das hat sich dann gerecht, ja. Aber das Gute kann ich Ihnen sagen, der japanische Läufer, den ich bis zu dem Zeitpunkt kaum kannte, der hat mich auf Händen getragen. Der hat mit dem wenigen Englisch... Aber der hat Späße gemacht. Der hat mir zu trinken geholt. Der hat mich angefeuert und ins Ziel getragen. Ohne den hätte ich abgebrochen. Wahrscheinlich zum ersten Mal. Und das hat eigentlich unsere Freundschaft begründet. Als wir uns in Osaka dann wieder sahen, sind wir ein Herz und eine Seele von Anfang an gewesen.
Jetzt findet ja heute, ausgerechnet heute in Frankfurt, der Ironman statt. Wäre das eine Herausforderung für Sie, auch noch Schwimmen und Radfahren dazu zu packen und einen Triathlon zu machen?
Machen sogar die ein oder anderen, die ich kenne, für mich nicht. Ich schwimme regelmäßig auch einmal in der Woche. Das gehört für mich zum Training dazu. Aber ohne den Ehrgeiz, den ich dazu haben müsste. Und mir liegt auch das nicht, die Sachen zu kombinieren, glaube ich. Nein. Noch dazu, ich komme ja eigentlich vom Skifahren und vom Fußballspielen. Ja.
Vom Langlaufen oder vom Alpin?
Vom Alpin. Also ich bin früher mal Rennen gefahren und das ist eigentlich mein Ding gewesen. Laufen hat mich immer begleitet. Das war sozusagen der unauffällige kleine Bruder meiner Lieblingssportarten. Das habe ich halt gemacht, weil ich es irgendwann angefangen habe. Gerade deswegen finde ich es so faszinierend. Und Radfahren hat da aber nie dazu gehört. Und Schwimmen übrigens habe ich gehasst.
Das werden die wahrscheinlich jetzt gerade auch hassen. wenn sie aus dem Wasser steigen und noch wissen, dass sie dann noch aufs Rad und dann noch laufen müssen, vor allem im Marathon. Matthias Politiki ist da, ein passionierter Läufer, Schriftsteller im HR1 Talk.
HR1.
Der Talk mit Matthias Politiki, Schriftsteller und Mann mit einem ganz speziellen Musikgeschmack, habe ich vorhin schon gesagt. Wir haben Ihren ersten Musikwunsch vorhin schon gehört. Jetzt eine Stunde später kommen The Eels, Love of the Loveless.
Mhm. Schön.
Schön und, Pünktchen, Pünktchen, was schreiben Sie noch dahinter?
Also ich habe mal Ende der 90er Jahre einen Essay geschrieben, übrigens in der Frankfurter Rundschau, der hieß Literatur muss sein wie Rockmusik. Und auf den bin ich oft angesprochen worden im Laufe meines Lebens, weil die meisten nur die Überschrift gelesen haben. Mein Vergleich war einfach derjenige, dass auch ein Buch einen vom ersten Satz an so packen muss, wie eine Band, wenn sie live auftritt. Das hört man nämlich, ob die nur für die Abendgage spielen oder eben ob die wirklich eine Botschaft haben, also ob die richtig rangehen.
Ob sie es wirklich wollen.
Und dieser Essay endete damals, das waren eben rückblickend in den 90er Jahren, glaube ich, geschrieben, aber eben rückblickend auf meine musikalische Genese. Literatur muss sein wie Led Zeppelin. Und auch da habe ich dann Reaktionen bekommen wie, es reicht doch, dass Led Zeppelin so waren wie Led Zeppelin und so weiter. Es war ja auch nur der Vergleich. Allerdings aus meiner Musikkiste bis heute würde ich sagen, das war die große Band, mit der ich aufgewachsen bin. Und die Eels, die habe ich erst vor wenigen Jahren entdeckt. Und wenn ich den Essay heute schreiben würde, ganz ehrlich, dann würde ich den wahrscheinlich beenden mit Literatur muss sein wie die Eels.
Ja, dann kriegen wir jetzt die Chance, uns mal reinzuhören in Ihren Musikgeschmack. Dann spielen wir also jetzt The Eels, Love of the Loveless. Für Matthias Politiki. Der ist zu Gast im HR1 Talk noch bis 12. Ich heiße Marco Schreil. Schönen Sonntag Ihnen.
Don't got a lot of time. Don't give a damn. Don't tell me what to do. I am the man. If there's a God up there, something above. God, shine your light down here. Shine on the love. Love of the loveless.
Schrecklich schön und weit und wild, warum wir reisen und was wir dabei denken, so heißt das Buch von Matthias Politiki, der zu Gast ist bei uns im HR1 Talk. Ab wann ist Reisen eigentlich Reisen?
Ich glaube, es kommt auf die Einstellung an. Es kommt nicht darauf an, ob jetzt Palmen schon zu sehen sind oder ob man ein Flugzeug bestiegen hat. Reisen beginnen unspektakulär, aber haben eine gewisse Aufmerksamkeit, die man mitbringen muss. Und auch die Lust, aus den vorgegebenen Spuren auszubrechen. Das kann man auch auf Mallorca schon, glaube ich. Und das kann man auch in Südtirol und das kann man auch innerhalb Deutschlands schon auf Hiddensee auch, wenn man einfach zu anderen Uhrzeiten oder auf andere Weise unterwegs ist und die Lust hat, Neues dabei zu entdecken, dann glaube ich. Also dieser ganz unspektakuläre Abenteueransatz, da beginnt's.
Okay, Abenteuer. Ist Reisen für Sie auch Urlaub?
Nein. Ich brauche danach oft ein paar Tage Urlaub oder ich nehme mir zwischendurch einen halben oder einen Tag Urlaub. Oft aus Erschöpfung, da nehme es gar nicht ich, sondern der Körper beraumt Urlaub an. Dann liege ich einfach nur unterm Deckenventilator und erhole mich in irgendeinem schäbigen Hotelzimmer. Oder übrigens, was mir wunderbar hilft, ich gehe zum Barbier. Das sind so die kleinen Urlaubsmomente auf Reisen. Die wissen, was sie tun. Und da kann ich völlig, egal wo ich bin, in Afrika, in Asien, da kann ich mich völlig entspannen.
Und dann lassen Sie sich rasieren mit so einem Messer.
Absolut, das ist ja viel angenehmer als mit der Maschine.
Sie lassen sich von fremden Menschen mit so einem ganz scharfen Ding an der Kehle lang.
Also, da haben Sie aber jetzt den Blick leider nicht auf Sendung, den Sie mir jetzt zugeworfen haben. Doch, doch, ich tue das. Und zwar fast wie ein Süchtiger. Also nur Friseure wissen, was Friseure oder können, was Friseure können. Das bezieht sich vor allen Dingen auf Asiatische. Die können ja auch noch gleichzeitig die Nackenmassage dazu und die Kopfmassage. Und
jetzt würde ich mitkommen.
Also da ist wirklich viel geboten. Mhm. Und die Rasur mit einem Barbiermesser ist auf jeden Fall sehr viel feiner und genauer als mit unseren Maschinen.
Also Reisen ist Abenteuer. Urlaub. Wenn Sie mit Ihrer Frau in den Urlaub fahren, wohin geht's da?
Na, zum Beispiel durch Portugal mit dem Mietwagen.
Also auch nicht an eine Stelle mit Liege auf und Sonnenschirmchen und Getränk und Schatz, ich gehe mal eben in den Pool, bin in 10 Minuten zurück, sondern schon Bewegung.
Ja, da finden wir uns. Natürlich ist meine Frau jetzt nicht die Hardcore-Reisende, die gewissermaßen irgendein afrikanisches Land oder eben Indien von der Pike auf von ganz unten kennenlernen muss. Aber wir treffen uns dann sozusagen in der Mitte. Also das kann also auch sehr entspannend sein. Mietwagen, vielleicht vorgebuchte, etwas schönere Hotels als die ich mir alleine gönne. Ab und zu mal essen gehen. Und ohne Stress diese oder jene Sehenswürdigkeit ansehen. Wenn ich als Reisender unterwegs bin, habe ich einen ganz anderen Leistungsdruck.
Mhm. Gibt es sowohl beim Reisen oder auch beim Urlaub machen bei Ihnen diese Situation, Mitbringsel muss ich organisieren? Ich kann nicht ohne was zurückkommen.
Mhm. Mache ich wahnsinnig gerne. Ich kaufe sehr gerne ein, ich kaufe sowieso gerne ein. Und da habe ich dann auch einen Vorwand, um mich mal richtig umzutun. Und ich bringe sehr gerne, also gerade wenn ich alleine reise, ist das für mich schon die Antizipation der Heimkehr, dann in einem Geschäft beispielsweise eine Bluse oder irgendetwas für meine Frau auszusuchen. Oder ich habe schon die verrücktesten Sachen mitgebracht, Schuhe, Vasen, halbe Einrichtungsgegenstände. Also das macht mir Spaß.
Mhm. Schreiben Sie Postkarten?
An meine Mutter, die an nichts anderes mehr zu gewöhnen ist.
Schön.
Aber ja.
Da wissen Sie auch, wenn Sie von Antizipation sprechen, Mutter macht den Postkasten auf und freut sich, wenn von Matthias eine Postkarte drin ist.
So hoffe ich es, ja.
Matthias Politiki im HR1 Talk.
Der HR1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12.
Matthias Politiki erzählt übers Reisen heute Vormittag im HR1 Talk. Wie sehr hat das Reisen seine Unschuld denn verloren?
Ja, das ist ein schwieriges Thema. Als wir aufbrachen, war die Welt wirklich weit offen, so dachten wir. Und wartet auf uns, war auch nicht ganz richtig. Also da sind wir auch schon in Ägypten in den ersten Steinhagel reingeraten, als wir aus Kairo draußen waren. Also da hat man uns jetzt nicht unbedingt als Fremde mit offenen Armen empfangen.
Das war wann?
Es war 77.
Mhm.
Und das hat sich wie ein roter Faden durch meine Reisen im arabischen Raum gezogen. Trotzdem hat man sich bis zur Jahrtausendwende, vielleicht würde man präziser noch sagen, bis 9-11 einreden können, dass das Reisen eigentlich ein friedliches Geschäft ist und der Verständigung unter den Menschen dient. Jedenfalls ist das eigentlich die schönste Seite des Reisens, dass wir mit fremden Kulturen auch wirklich in Kontakt kommen und dass hoffentlich beide Seiten was profitieren. Ängste verlieren voreinander, Respekt voreinander gewinnen und dergleichen mehr. Nun hat sich aber halt die Weltlage leider nicht ganz so entwickelt, sondern wir beobachten überall ein Auseinanderdriften der Ethnien und auch der Blöcke, auch der religiösen Blöcke. Und viele Reisegebiete sind inzwischen ja zu Kriegsschauplätzen geworden. Die Terroranschläge auch auf Reisende haben zugenommen. Also
ist die Welt fürs Reisen vielleicht gar nicht gemacht?
Doch, aber es gibt leider anscheinend immer solche und solche Phasen und wir sind nicht mehr in dieser freien Welt, in der ich mich noch bis ungefähr 2000 gerne bewegt habe. Und umso wichtiger, glaube ich, ist es zu reisen. Also das ist ja keinesfalls jetzt die richtige Konsequenz, dass man sagt, okay, ich muss ja jetzt überall nur noch Sicherheitsvorkehrungen des Auswärtigen Amtes beachten und ich darf nicht dahin und nicht dahin, dann bleibe ich lieber zu Hause. Nein, ganz im Gegenteil. Und wir müssen gerade auch in diese kritischen Länder, also im Iran haben mich vor Jahren Leute auf der Straße angesprochen und haben auf Deutsch übrigens, fließend Deutsch, haben gesagt, vergessen Sie uns nicht. Kommen Sie wieder. Das ist für die auch ganz wichtig.
Das ist mir auch schon passiert, ja. Aber es ist mir auch schon passiert in Barcelona, in New York, dass die Menschen gesagt haben, wir können eigentlich gar nicht mehr atmen. Also hier sind das ganze Jahr über Leute, die kommen und gehen und kommen und gehen und gucken und konsumieren. Und eigentlich ist das nicht mehr unsere Stadt.
Mhm. Geht mir in Hamburg auch so. Und in München, das ist so vollgestopft an den Hauptplätzen, dass man sie meiden muss. Ja, das ist der Fluch des Reisens. Da haben Sie völlig recht. Wir zerstören auch gewissermaßen Städte, jedenfalls an ihren schönsten Stellen durch unsere schiere Gegenwart. Aber man muss es gegenrechnen. Genauso verursachen wir Emissionen, indem wir Flugzeuge besteigen und trotzdem unterm Strich bleibt für mich das Menschenverbindende. Dieses Argument schlägt alle anderen Erwägungen für mich. Ich reise ja nicht wegen der Sehenswürdigkeiten, sondern ich reise, weil ich die Menschen kennenlernen will. Wenigstens einen Einblick in ihr Leben gewinnen will und mir selber ein Bild machen möchte. Und ich glaube, das ist das Einzige, was wir tun können, denn sonst überlassen wir alles nur noch den Politikern und denen, die über uns entscheiden, dass wir das dürfen und das nicht und die sind gut und die sind schlecht. Wir müssen als Reisende selber entscheiden, was wir uns zumuten und und mit dem, was wir erlebt haben, auch zurückkehren in die deutsche Gesellschaft.
Und darüber erzählen.
Und darüber erzählen, und zwar mit der Offenheit, die unter Reisenden üblich ist. Die ist manchmal nicht politisch korrekt, aber sie ist immer real geerdet. Der Reisende ist jeder Ideologie fremd, von links wie von rechts, sondern der hat konkrete Erlebnisse und immer hat er ein ambivalentes Urteil über ein Reiseland gewonnen und trotzdem wird er es lieben. Er wird also immer mit Liebe berichten, auch wenn er kritisch ist.
Dann sind wir an dieser Stelle, wo jeder unserer Gäste etwas auswendig aufsagen darf, wenn er möchte. Eine Zeile, einen Vers, eine Weisheit. Fällt Ihnen spontan was ein?
Ich habe neulich mit einem anderen Freund, aber da hatten wir schon ein bisschen was getrunken, einen Zweizeiler gemacht, der heißt Der Selfie-Stick. Und er greift einen Begriff auf, den ich bei meiner Lesung in München kennengelernt habe. Der Moderator sagte nämlich, jetzt gibt es endlich ein deutsches Wort für Selfie-Stick und verkündete es. Und dieses Wort hat mich als Wort nicht losgelassen. Und da entstand also folgendes Gedicht, Der Selfie-Stick. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Deppenszepter heiß.
Deppen?
Step da.
Matthias Politiki, jetzt haben wir 2 Stunden geredet. Wohin geht die nächste Reise? Wissen Sie das schon? Außer die jetzt nach Hause?
Die geht nach Kambodscha und von dort nach Laos und Nordvietnam.
Mhm. Dann schön, dass Sie da waren. Ich habe mich gefreut, Sie kennenzulernen.
Danke für die Einladung.
Die Reise hier in hr1 geht nach 12 weiter mit dem Mixtape. Den nächsten Talk gibt es am nächsten Sonntag. Ich heiße Marco Schreil. Schönen Sonntag Ihnen noch.
hr1 als Podcast und täglich live in Ihrem Radio.